Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Lasst uns in der Stille nun um den Segen des Gotteswortes in unserem Herzen und in unseren Taten beten. In Jesu Namen. Amen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir haben im Heiligen Evangelium eine Frage gehört, die uns selbstverständlich vorkommt, die wir uns aber persönlich, glaube ich, zu wenig stellen. Nämlich, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Also ich denke, wir fragen uns oft am Tag, was muss ich jetzt tun? Und oft ist das Muss ein sehr beschwerliches. Die Kinder müssen Zimmer aufräumen oder die Spülmaschine ausräumen. Das ist auch ein manchmal schweres Muss, oft widerwillig. Was muss ich machen? Das muss ich noch machen, das muss ich noch machen. Das muss ich organisieren, dann muss ich dahin noch fahren. Eben der Alltag, den wir ja alle mehr oder minder kennen. Was muss ich noch alles tun? Heiligen Evangelium heute ist uns gesagt, was das Wichtigste ist, was wir tun müssen. Und unser Herr und Heiland hat es an einer anderen Stelle schon gesagt. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch alles andere dazugegeben. Das Prius, das heißt zuerst, Prioritäten zu setzen im Leben. Und diese Priorität im Leben geht auf das ewige Leben. Denn wir alle leben und wir alle müssen sterben in dieser Welt, in dieser Zeit. Und wenn wir uns das mal einen Augenblick vor Augen halten, dann wird diese Frage für uns heilsam bedrängend. Was muss ich tun, dass ich selig werde, dass ich in den Himmel komme? Ich finde gut, dass der Mann nach dem ewigen Leben fragt, denn das ist wirklich das Wichtigste. Es kommt uns manchmal so ein bisschen kindlich vor, in den Himmel kommen. Ja, darum geht's. Nicht der Weg ist das Ziel, sondern das Ziel ist das Ziel unseres Lebensweges. Und dieses Ziel ist unsere ewige Heimat. Unser Wandel ist im Himmel. Unser Bürgerrecht, unsere Heimat ist im Himmel. Und da geht es eben nicht nach der Devise, Hauptsache gesund des Leibes. Mit dieser Sache kann man ja auch viele unter Druck setzen, mit der Gesundheit. Wir denken an 3G und was man sich noch so alles einfallen lassen wird. Darum geht es nicht. Es geht um die Gesundheit in erster Linie unserer Seele, unseres Herzens. Und da sagt der heilige Paulus, schaffet, dass ihr selig werdet, mit Furcht und Zittern. Er reißt uns aus dem Schlaf vermeintlicher Sicherheit damit heraus. Und wie gut, dass dieser Pharisäer, dieser junge Mann im Evangelium ernsthaft fragt, vielleicht auch mit Versuchung, um Jesus ein bisschen aufs Glatteis zu führen, aber hin, er fragt es, was muss ich denn tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Und er wendet sich damit, ohne es zu wissen, direkt an Gott selber, an den Gottessohn, der ihm das beantwortet. Ja, was muss ich tun? Und Jesus macht das wie immer wunderbar, nämlich mit einer Gegenfrage. Also er versucht immer, so macht das auch mit der Frau am Jakobsbrunnen, dass sie selber auf den Trichter kommt. Was sagst du denn dazu? Also nicht immer gleich mit der wohlgeformten Antwort kommen, sondern mal nachfragen. So entwickelt sich ja dann auch ein Gespräch. Also, und er antwortet so, wie er es gelernt hat aus dem Katechismus. Also was steht darüber im Gesetz des Mose geschrieben? Und da rattert das Doppelgebote der Liebe dann runter. Du sollst den Herrn, deinen Gott, von lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften, von deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Schön aufgesagt, immerhin, er weiß es. Aber das ist doch nicht die ganze Miete, das ist nicht mal die halbe Miete voll. Ja, Jesus mit der Antwort zufrieden, immerhin brav aufgesagt, fügt aber noch hinzu, tu das, so wirst du leben. Es reicht also nicht, das zu wissen, es ist gut, wenn man es weiß, immerhin. Erst wenn man etwas im Verstand hat, kann man es dann auch in den Willen überführen. Kann man also richtig handeln. Wenn man ein falsches Denken hat, dann handelt man auch falsch oder aus Zufall vielleicht richtig. Also es ist erstmal gut, das überhaupt zu wissen und auswendig zu haben. Die Engländer sagen das viel schöner, learning by heart, zu auswendig lernen. Also mit dem Herzen lernen, nicht auswendig, inwendig lernen. Liebe Brüder und Schwestern, gibt es nichts zu deuten, das ist klar und einfach. Nur wer Gott über alles liebt, klar und einfach, der kommt in den Himmel. Nur derjenige liebt Gott wirklich, der auch seine Mitmenschen so liebt wie sich selbst. Und auch das ist interessant. Das Maß der Nächstenliebe misst sich am Maß der Eigenliebe. Nicht von sich sagen, ich bin der schlechteste Mensch, mit mir ist alles verloren. Nein, ich bin auch Gottes Geschöpf und Gott liebt mich und deshalb kann ich mich auch annehmen, wie ich bin. Ich soll mich natürlich verbessern, immer wieder. Ich soll der werden, der ich bin, immer mehr. Aber da ist nichts von Selbstverleugnung oder Selbstkasteiung. Nein, ich darf mich auch annehmen, freilich, ich muss mich auch immer wieder bessern. Und so hat der Apostel Johannes dazu ja treffend in der Epistel, die wir hörten, geschrieben, und er fasst das so schön zusammen: Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, der ist ein Lügner. Jesus sagt hier also, zweifellos Gott über alles lieben und seine Nächsten wie sich selber lieben, das muss man tun, um in den Himmel zu kommen. Damit könnte eigentlich die Predigt schon beendet sein. Wenn nicht, und dafür können wir dankbar sein, dieser junge Mann mal nachgefragt hätte. Weiter. Wer ist denn eigentlich mein Nächster? Da merken wir wieder, es ist gut nachzuhaken. Nicht zu sagen, gut, das haben wir jetzt erfahren. Nee, selber nachzudenken, wie der junge Mann hier. Und dann kommen auch die Fragen. Und dann kommt man auch im Glaubensgespräch miteinander weiter, wenn man Fragen stellt. Und darum ist es gut, dass es Bibelkreise, dass es Hauskreise gibt, wo man gemeinsam durch Nachfragen im Glauben weiterkommt. Und so fragt er nach, wer ist mein Nächster? Und da erzählt ihm Jesus erst dieses Gleichnis, diese Parabel vom barmherzigen Samariter. Wer ist mein Nächster? Nun, hätte er ihn gleich nach der Antwort gefragt, hätte der junge Mann gesagt, natürlich mein Volksgenosse. Also der, der zum Volk Israel gehört. Der ist erstmal mein Nächster und dann natürlich meine Frau, wenn er eine hat, meine Familie, und der semitische Familienbegriff ist weit, da gehören die ganzen Onkels und Tanten und so weiter, das halbe Dorf dazu. Das sind meine Nächsten und denen helfe ich eh. Oder auch nicht. Und jetzt kommt der Clou. Es ist eigentlich ganz erschreckend einfach. Und da wird dieses Gleichnis keine harmlose Geschichte mehr, mit der ich mich ein bisschen zum Tun des Guten motivieren kann. Nein, es geht hier um Leben und Tod, um die ewige Seligkeit. Da geht es drum. Wer ist mein Nächster? Und die Antwort von Jesus ist ganz klar. Der Nächste ist der, der mir je in mein Leben tritt, auf meinen Lebensweg. Ich kann mir also vorher nicht aussuchen. Also mein Nächster ist, der zu meinem Volk gehört, der in meinem Dorf wohnt, der zu meiner Familie gehört, sondern der, der sich unvermittelt oft auf meinen Lebensweg stellt. Und das sind natürlich Vater, Mutter, Eltern, Kinder, die, mit denen wir ja den Lebensweg gehen. Aber eben nicht nur, sondern eben der, auch der, der auf Hilfe angewiesen ist, wie der, der unter die Räuber gefallen ist. Ja, da wird einer zusammengeschlagen und ausgeraubt, der kommt gerade aus Jerusalem, der hochgebauten Stadt, ist gerade unterwegs nach Jericho und wird dort überfallen, hat ein paar Waren mit, hat Geld mit, wird ausgeraubt. Und dann, sagt Jesus, dann begegnet diesem ausgeraubten Mann zwei Menschen. Der eine ist ein Priester, der andere ein Levit. Und Vorsicht, nicht zu schnell pharisäerhaft zu sein und auf diesen Priester und auf diesen Leviten zeigen. Der hat ja nicht geholfen. Warum hat er nicht geholfen? Der hatte durchaus seine guten, durchaus heiligen Gründe, nicht zu helfen. Nämlich der Ausgeraubte wird stark geblutet haben. Und wenn der Levit und der Priester auf dem Weg nach Jerusalem waren, zum Tempeldienst, dann hätten sie sich nicht verunreinigen dürfen, in Anführungsstrichen, mit dem Blut. Also, wenn sie Tempeldienst tun wollten, dann durften sie ihm nicht helfen. Wir kennen es ja vom Vater von Johannes, dem Täufer. Wir denken ja heute am 29. August übrigens an die Enthauptung Johannes des Täufers, ein altes Fest der Kirche. Und das war Zacharias. Und da wissen wir aus dem Evangelium, der durfte nur einmal im Jahr Dienst im Tempel tun. Stell dir mal vor, du darfst nur einmal im Jahr eine Sache tun, die du über alles liebst. Und ich denke mal, Zacharias wird ein begeisterter Priester auch gewesen sein. Und dann tritt er etwas entgegen, was so, jetzt darf ich das nicht tun. Wie hättest du gehandelt? Kann man sich ja mal fragen. Nicht immer gleich zeigen auf den Priester und auf den Leviten. Also ist gar nicht so einfach. Und Jesus ist allheilig. Er ist der Gottmensch. Aber seine Heiligkeit ist keine ausschließende Heiligkeit, die Angst hat vor Ansteckung. Seine Heiligkeit ist eine zugehende, gerade auf das Kranke, zugehende Heiligkeit, die eben keine Angst hat, sich mit irgendwas zu infizieren und anzustecken. Eine heilende Heiligkeit. Heiligkeit ist nicht ein abgeschlossener Bezirk, nur im Tempel, sondern die Heiligkeit des Gottmenschen erfasst die ganze Welt, will die ganze Welt heilen. Das will er damit uns auch sagen. Keine Angst zu haben, Grenzen zu überschreiten. Herauszukommen aus seiner Komfortzone und auch konkret zu helfen. Das ist uns allen wahrscheinlich schon gegangen. So, dass wir einen liegen haben sehen oder in einer Not sehen und gesagt, nee, da kann ich vielleicht nicht helfen, das ist unbequem oder was soll ich sagen? Das ist oft bei Trauerfällen so. Da zieht man sich zurück, weil man nicht weiß, was man sagen soll. Man ist da unbeholfen irgendwie. Ich hatte auch mal eine Situation in der Heiligen Messe in Wiener Neustadt. Ich war gerade mit bei der Einsetzung des Heiligen Abendmahls. Da fiel eine alte Frau im Kirchenschiff. Und jetzt war ich wirklich in der Bedrückung, was mache ich jetzt? Ich bin jetzt mitten am Altar bei der Einsetzung des Heiligen Abendmahls und dann... Ich bin dann hingegangen mit dem Wasser, was ich dort hatte, in meinem Kännchen und habe ihr zu trinken gegeben. Aber ich habe gemerkt, siehst du, was mache ich jetzt? Auf der einen Seite die Heiligkeit der Handlung, die Einsetzung des Heiligen Abendmahls, das Größte, was es gibt auf der Welt übrigens, unterhalb des Himmels und jetzt der konkreten Hilfe. Ich habe es dann gemacht, habe vielleicht auch ein bisschen ans Evangelium gedacht. Ich war aber wirklich im Zwiespalt. Was mache ich jetzt? Na, ist nicht so einfach. Also ganz konkret helfen. Und jede Tat der Liebe ist, wir werden es im Lied singen, wie ein Stein, der ins Wasser geworfen wird, ins Wasser fällt ein Stein und zieht dann Kreise. Diese Tat jetzt, die Jesus im Evangelium überliefert, die erzähle ich euch und zieht Kreise über Jahrhunderte, bis es jetzt auch unser Herz hier in Klitten jetzt erreicht, diese Botschaft, und uns auch animiert, so zu helfen. Und diese Hilfe ist, wie gesagt, eine beschränkte Hilfe. Jesus erwartet nicht von uns, dass wir die ganze Welt retten. Vorsicht, das sind meist Ideologen, die versprechen, wir retten die Welt. Sondern die ganz konkrete Tat. Was macht der Samariter? Und Samariter ist mit Bedacht gewählt, weil die Samariter gehörten auch mal zum Volk Israel, spalteten sich dann ab und die Juden sahen auf die Samaritaner herab. Aber auch gerade der ist es, auf den die anderen herabsehen, der ihm hilft. Er setzt ihn auf seinen Esel, dann Krankenhäuser gab es noch nicht wie heute, Spitäler oder der Rettungswagen kam auch noch nicht. Da war der Esel eben der Rettungswagen und da ging es eben dann zur Herberge. Hat ihn dort abgeladen, dem wird das Geld gegeben, hat ihn versorgt. Also, Jesus erwartet von uns nicht eine riesenhafte Tat, irgendwelche Wunder, sondern ganz überlegt ist die Liebe. Was muss ich jetzt ganz konkret tun, um dem zu helfen? Keine Aufwallung der Liebe und der Hingabe und irgendwelcher Gefühle, sondern ganz bescheidene Hilfe. Das ist die Liebe. Sie hat mit Verstand zu tun. Dem muss ich jetzt helfen und dann ist auch wieder abgeschlossen. Also er muss ihm jetzt nicht bis ans Lebensende helfen, dem unter die Räuber Gefallenen, sondern ganz konkret. Nächstenliebe ist auch begrenzt, die einzelne Tat. Auch das sollten wir uns merken. Ja, liebe Brüder und Schwestern, ich denke, da können wir uns einiges mitnehmen heute für unseren Alltag. Ja, Sie haben das Ziel erreicht. Vollkommen richtig, sagt der Navi, hat es, glaube ich, gerade gesagt. Hier ist das Ziel erreicht, in der Kirche. Genau. Ja, meine Lieben, wie ist jetzt nur die Frage, wann soll ich das ewige Leben, wie kann ich das ewige Leben erhalten? Auch wenn in deinem Leben bisher alles vielleicht verkehrt ist, es ist nicht zu spät, umzukehren und mit einem besseren Leben anzufangen. Jesus hat zur Buße gerufen und auch den größten Sündern immer wieder Hoffnung gemacht, dass für sie ein Neuanfang bei Gott möglich ist. Und das Wunderbare an diesem Neuanfang ist nun, da geht es nicht mehr darum, was ich tue, um das ewige Leben zu ererben, sondern da geht es darum, was Jesus getan hat, damit ich das ewige Leben von ihm ererbe. Und die Antwort ist, Buße tun, seine Sünden wirklich im Herzen bereuen, an Christus glauben. Und Jesus hat am Kreuz ja genug getan, dass ich selig werde. Ein Tropfen seines Heilandsblutes macht alles gut. Alles. Und ist die Sünde auch noch so groß. Er schenkt mir durch den Heiligen Geist wirklich ein neues Herz, das fähig ist, so zu lieben, wie Gott es will. Sodass am Ende alles, meine Nächstenliebe und meine Seligkeit, ganz und gar Gottes Tun ist. Gottes Tun für mich und durch mich hindurch, für andere, in seinem Sohn Jesus Christus. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen weit übersteigt, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christo Jesu.